Hallo, hier ist Max Eberl und viel Spaß beim neuen Bayern Insider.
Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Tobi und ich, wir kommen gerade direkt von der Säbener Straße und wen wir da getroffen haben, das hast du im Intro bereits gehört. Max Eberl, der neue Sportvorstand des FC Bayern, und über dieses Gespräch werden wir heute natürlich auch sprechen, weil natürlich er weiß mehr, was den Kader betrifft, was den Trainer betrifft, aber er ist vor allem auch eins, ein waschechter Bayer. Und darüber habe ich mit ihm schon mal vorab gesprochen. Hören wir doch mal rein. Servus Max und willkommen im Bayern Insider, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ja, wir sind jetzt gerade eine Stunde zusammengesessen, war ein sehr launiges Gespräch, aber jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die gehen noch ein bisschen tiefer, und zwar in dein Bayernherz.
Da bin ich gespannt.
Was verriet in deinem Kinderzimmer, dass du ein Bayern-Fan bist?
Ich glaube, so ziemlich alles, was Accessoire im Fußball möglich war damals. Damals gab es noch nicht so viel. Also ich denke, ein Bayern-Wimpel war da, ein Bayern-Fußball war da. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann auch mal ein Trikot abgestaubt. Also es waren die Utensilien, die mich verraten haben.
Gab es damals schon Bayern-Bettwäsche?
Ja, die gab's. Ich wollte sie jetzt eigentlich verheimlichen, aber die gab's auch.
Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass du auch darin geschlafen hast.
Ja klar, meine Mutter hat's bezogen. Ich habe da drin geschlafen und habe mich sehr wohl gefühlt.
Wer war dein Bayer-Idol in den 80ern?
Also für mich, meine Idole, die ich quasi immer nachgespielt habe am Bolzplatz, das war Lothar Matthäus und Berti Vogts. Das waren so meine Idole, die ich hatte.
Also baugleiche Spieler sozusagen?
Ja, ich glaube, ich hatte damals schon den Blick für Realität, dass ich weder nicht der kreative Torjäger bin, sondern eher der harte Arbeiter, ohne dass ich damit Lothar oder Berti irgendwas in Abrede stelle, dass sie nach vorne auch sehr, sehr gut waren. Aber das waren tatsächlich die beiden Idole, die ich hatte. Und als später dann Sören Lörby kam, habe ich mich sogar ins Mittelfeld getraut und habe gesagt, okay, der gehört auch dazu.
Ja, man merkt schon, es ist ein gewisser Gladbach-Einfluss drin, wenn du Berti Vogt nennst. Du warst sehr, sehr lange Gladbach-Manager und da ist es ja wirklich nicht einfach, wenn der große FC Bayern da ein Konkurrent ist. Zu deiner Zeit in den 70ern war es vielleicht noch ein bisschen anders, aber hast du schon mal irgendwann mal versucht, auch einen Bayern-Spieler abzuluxen?
Tatsächlich habe ich mit Hermann Gerland auch mal telefoniert wegen Thomas Müller am Anfang seiner Karriere, bevor er durchgestartet ist, weil wir natürlich sehr, sehr viel auch gerade an dieser Schwelle zum Profifußball die Talente versucht haben zu definieren, zu erkennen. Und damals mit Hermann Gerland sehr lange telefoniert wegen Thomas, aber Thomas hat sich ja dann richtig entschieden, ohne dass ich sage, dass Klapper falsch gewesen wäre. Vielleicht wäre noch besser geworden. Nein, Spaß. Aber das war tatsächlich ein Spieler, mit dem ich mich beschäftigt hatte.
Jetzt hast du ja selber Zugriff auf das legendäre Festgeldkonto des FC Bayern. Ist es dir als Gladbach-Manager schon mal in die Quere gekommen, wo du sagst, ah, den Spieler hatte ich schon wirklich an der Angel und dann kam Bayern und weg war?
Kann ich jetzt so spontan, weiß ich das gar nicht mehr. Es war so, dass wir, glaube ich, Granit Xhaka damals bekommen haben. Ich weiß nicht, ob Bayern wirklich interessiert war. Man hat ja auch nur gelesen. Aber das, was mir am meisten wehgetan hat, war damals, als Bayern mir Dante weggeschnappt hat, der ja dann bei uns 3,5 Jahre eine großartige Rolle gespielt hat und sich dann leider für Bayern München entschieden hat. Aus meiner Sicht leider, aus Gladbacher Sicht damals leider. Da hat Bayern tatsächlich mir einen Spieler weggeschnappt, der mir sehr wehgetan hat.
Tja, die Sportbild hat ihn dann auch weggeschnappt. Und zwar, vielleicht weißt du es nicht, es gab dann Fotos in Lederhosen von Dante, da waren noch Gladbach-Spieler und die wurden hinter dem Trainingsplatz bei den Mülltonnen aufgenommen.
Dramatisch, wenn ich das heute erfahre und ich sehe Dante nochmal, dann schneide ich ihm die Locken ab.
Max, zum Schluss, die Entweder-Oder-Rubrik, und da du wirklich ein echter Bayer bist, bezieht sich auch hier alles darauf. Weißwurst oder Leberkäse?
Schwierige Frage für einen Bayer, weil der mag eigentlich beides. Weißwurst war ein sehr, sehr lustiges Thema, launisches Thema in Gladbach damals, weil immer wenn ich Geburtstag hatte, habe ich alle zum Weißwurstessen eingeladen und das haben alle immer sehr genossen, haben sich alle sehr darauf gefreut. Aber Leberkässemmel ist auch geil, aus der Schulzeit noch heraus. Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann würde ich tatsächlich die Leberkässemmel nehmen.
Die nächste Frage wird dann auch nicht einfacher. Helles oder Weißbier?
Radler.
Ein guter Kompromiss.
Darf man nicht, ich merke schon.
Ich trinke es nicht mehr seit meinem 16. Lebensjahr, also.
Ja, tatsächlich, ich war nie der große Biertrinker, obwohl ich aus Bayern komme. Man muss ja nicht alle, was in Bayern Regel ist, mitnehmen. Ich war nie ein großer Biertrinker, aber heute trinke ich schon das ein oder andere und dann tatsächlich eher hell als Weißbier.
Eine Frage eher für unsere Generation, Spider-Murphy-Gang oder Münchner Freiheit?
Auch beides geil. Ich würde tatsächlich zur Spider-Murphy-Gang tendieren.
Und jetzt die letzte Frage, die natürlich die Zuhörer sehr interessiert nach deiner Pressekonferenz. Leder oder Karohose?
Also deutlich öfters trage ich die Karohose, weil einfach ja, mir gefällt's. Ob es den anderen gefällt, das kann ich nicht beurteilen, ist auch wurscht, auf Deutsch gesagt, weil ich muss mich wohlfühlen. Deswegen Karohose habe ich gerne, aber in den richtigen Momenten auch die Lederhose. Und da gibt's eine schöne Geschichte. U17, Deutsche Meisterschaft 1980, ohne dass ich die Zuhörer langweilen möchte, hatten wir damals nicht diese wunderschönen Ausgehanzüge von Adidas, sondern wir waren eher zufällig in dieses Halbfinale und Finale vorgestoßen. Und wir haben uns dann entschieden, eben die Auswärtsreisen und dann am Ende auch die Heimspiele mit Lederhosen zu bereisen. Also Lederhose ist schon sehr, sehr wichtig.
Also da musstest du, zieht den Bayern die Lederhosen aus, öfters mal hören.
Nein, weil wir haben alles gewonnen.
Ein wunderbares Schlusswort. Max, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Tobi, Max Eberl ist der Mann, der beim FC Bayern jetzt die Hosen anhat. Und ich frage dich, was für eine Hose hat er heute an?
Er hatte keine Karohose an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste zu Beginn. Erstmal servus, Falki. Er hatte eine dunkle, sehr schlichte Stoffhose an und ist nicht durch die Hose aufgefallen. Und der Pullover, das war auch ganz wichtig, war von Ausrüster Replay.
Machst du hier Werbung, Tobi?
Nee, das war ihm ja wichtig, weil es ist ja tatsächlich Bestandteil des Interviews gewesen. Er hat ja dann nochmal kurz darüber gesprochen. Wichtig ist es natürlich für Vereinsvertreter des FC Bayern, nur die Ausrüster des FC Bayern zu tragen. Replay heißt das, oder? Replay, Pullover und blaue Adidas-Schuhe. Deswegen hast du ihn ein bisschen aufgezogen.
Ja, habe ich natürlich darauf angesprochen. Ich sage, blaue Schuhe, 60 Farbe, geht eigentlich gar nicht, aber er hat gut gekontert.
Er hat gesagt, das ist das Adidas-Blau. Punkt und aus.
Also man kann es so oder so sehen, aber ich finde es wirklich sehr, sehr sympathisch, wie locker er mit dem Thema umgeht. Die Karohose, also er kann selber drüber lachen und er hat sie auch wirklich gut erklärt. Er mag die Hose einfach, sie ist bequem.
Er mag sie sehr gern, ja. Er trägt sie tatsächlich öfter und er hat mich dann auch ein bisschen gefoppt, kann man sagen dazu.
Ja, man muss sagen, Tobi, auch dein Geschmack, über den sich bekanntlich immer streiten lässt, du hattest auch sehr viel Karo an und Max hat dich gezwungen, bei unserem Gruppenfoto deine Karo-Jacke anzuziehen.
Also sehr viel Karo war es natürlich nicht, sondern nur eine Karo-Jacke und die trage ich sehr gern und du ziehst mich ja auch schon länger dafür auf, dass ich quasi wie ein Crunch-Musiker aus den 90ern viel Karo trage und ja, der Max Eberl hat dann gesagt, wenn wir ein Gruppenfoto machen, dann besteht er darauf, dass ich auch die Karo-Jacke anhabe und das habe ich dann gemacht.
Ja, muss ich sagen, Crunch, meine Zeit steht dir einfach nicht zu, du solltest altersgemäß was tragen.
Das wäre dann was genau?
Ach, schlimm, ich möchte dich nicht in den Klamotten der 90er zwingen, also vergessen wir das.
Sehr gut.
Ja, aber wir haben natürlich auch sehr viel inhaltlich gesprochen und es ist schon ein bisschen Ruhe gekommen beim Termin. Die Problematik, in der Max Eberl momentan beim Kader steckt, weil er sagt, eigentlich kann er fast nichts entscheiden, solange er nicht den Trainer hat.
Ja, also es gibt diverse Listen und Spieler, die dort draufstehen und Überlegungen, aber wie will man sich bei einer Personalie entscheiden, wenn man dann nicht weiß, wer der Trainer wird, wie das System wird, wie ein Spieler vielleicht in einem anderen System spielen könnte? Bei Kimmich hat er da, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen. Sehr, sehr schwierig für Max Eberl.
Ja, lustig fand ich auch seine Antwort, wo du ihn gefragt hast, wie viele Namen auf seiner Trainerliste stehen. Und seine Antwort kam wirklich wie aus der Pistole geschossen, 36.
36, ja nein, ich hatte ihn gefragt, ob da eher 4 oder eher 40 draufstehen und er hat dann als kleinen Spaß gesagt 36, also nicht zu ernst nehmen, aber die Liste, die ist sehr lang, sie umfasst definitiv mehr Namen als 4 und ich glaube, da sind auch Ideen drauf, über die wir jetzt noch nicht mal spekulieren können oder konnten, weil die ein bisschen weiter hergeholt sind vielleicht auch.
Ja, fand ich sehr interessant. Ich glaube, trotz allem, er hat natürlich keinen Namen zu dem Zeitpunkt bestätigt, aber dass Xabi Alonso ganz, ganz oben auf der Liste steht, ist ein offenes Geheimnis. Und ich finde, man hat an seiner Reaktion auch gemerkt, dass man daraus auch wirklich kein Geheimnis machen will, weil ich glaube, sie wissen selber, es wäre albern.
Das weiß er, das wissen die Bayern, aber er ist natürlich schlau genug, ihn nicht zu nennen, weil auch das hat er richtig erklärt. Wie dumm müsste er sein, wenn er jetzt seine 1A-Lösung, seine Top-Lösung nennt, der am Ende nicht klappt und wir und die Fans vielleicht und andere Medien.
Nein, er hat schon gesagt wir. Er hat gesagt, damit ihr sie mir dann um die Ohren haut.
Genau, um die Ohren haut oder aufs Brot schmiert. Also da hat er sich natürlich nicht so weit eingelassen. Aber ich fand es sehr interessant, was er über die Namen gesagt hat.
Ja, man muss auch sagen, er beharrt darauf, der FC Bayern hat mit keinem Trainer, und er muss sagen, offiziell gesprochen. Ja, also natürlich wird im Hintergrund immer Interesse irgendwohin signalisiert. Es gibt ja Berater, es gibt Mittelsmänner, aber er bleibt dabei. Nein, bisher hat der FC Bayern noch mit keinem Trainer gesprochen, geschweige denn verhandelt.
Genau, und er lässt sich sehr viele Optionen offen. Also der Trainer muss nicht zwingend Deutsch sprechen, der muss nicht zwingend schon in der Bundesliga gearbeitet haben. Also das macht das Feld größer, und ich glaube, sie kreisen jetzt die Kandidaten so ein bisschen ein, und die Liste von 36 oder ein bisschen weniger Namen wird immer kleiner und geringere Anzahl von Namen, aber sie sprechen dann auch mit mehr als einem Kandidaten. Das ist auch klar gemacht worden.
Was ich aber sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass man wirklich merkt, er fühlt sich sauwohl in München und er ist durch und durch ein Bayer und macht überhaupt kein Geheimnis daraus. Das ist wirklich der Club, für den er immer arbeiten wollte. Gab ja schon den ein oder anderen Anlauf, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, wie eng es 2017 tatsächlich war, aber er fühlt sich jetzt richtig angekommen.
Er fühlt sich angekommen, das merkt man, wenn Fans mit ihm Fotos machen wollen, da hat man das Gefühl, er freut sich fast, wenn er mit denen auf dem Foto posieren kann, und erzählt auch mit Leidenschaft Geschichten aus seiner Bayern-Historie bei der Vorstellungspressekonferenz über die Pakete, die er packen musste mit Didi Hamann, jetzt im Intro bei dir im Interview diese Lederhosen-Geschichte. Also man merkt ihm halt einfach an, wie ihm das Herz aufgeht, wenn er über Lederhosen und Bayern und Leverkas reden kann.
Ja, und Hermann Gerland, der ist ihm auch sehr, sehr bleibend im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, ganz oft fiel dieser Name, ohne dass wir eigentlich nach ihm gefragt haben. Der hat ihm ganz schön eingeheizt in der Jugend.
Der hat ihm eingeheizt und der hat seinen Namen immer sehr laut über den Platz geschrien. Und der Max Eberl hat das für uns in einer Art und Weise vorgemacht, dass, glaube ich, die zwei Büros nebenan noch erschrocken sind, wie er da geschrien hat. Also Hermann Gerland und er, ich glaube, das ist eine sehr spezielle Beziehung.
Ja, und er hat auch gesagt, er hat dann irgendwann mal erkannt, diese schroffe Art vom Tiger hat er erstmal lernen müssen, hat ihm auch sehr geholfen auf seinem Weg, weil er gesagt hat, irgendwann hat er ihm dann vermittelt, er will ihm ja eigentlich nur helfen und besser machen. Und ich glaube, das hat er mitgenommen.
Das hat er mitgenommen, und er hat ja auch nochmal die Geschichte erzählt, wie damals in Gladbach, also noch jünger dort war als Manager, gab es ja diese Opposition, die Bewegung gegen ihn. Und ich glaube, die Erfahrung Hermann Gerland, aber auch der Rat von Uli Hoeneß in der Situation haben ihm geholfen. Und Hoeneß war schon damals für ihn der Ansprechpartner, bei dem er sich Rat geholt hat.
Du hast es ausgerechnet. Habe ich es richtig in Erinnerung? 5,9 Kilometer sind die Wohnsitze am Tegernsee entfernt?
Ich habe es ausgerechnet. Also wenn ich zum Rechnen beginne, dann ist es normalerweise falsch. Aber da sage ich, kann gar nicht so weit daneben sein. Von Bad Wiessee nach Rottach-Egern, also von Uli Hoeneß Haus zu Max Eberls Wohnung, sind es 5,9 Kilometer. Und ich glaube, das kann schon helfen. Aber er wollte sich jetzt auch natürlich nicht darauf reduzieren lassen, dass er deswegen der richtige Mann für den FC Bayern ist, weil man in so geringer Schlagdistanz voneinander wohnt.
Ist offenbar auch seine Laufstrecke. Was noch ein Thema war, Büros. Also beim FC Bayern, wir wissen, Büros sind Statussymbole, und gerade bei der alten Garde, ich weiß auch, Oliver Kahn hat uns damals sehr hochgenommen, wie wir geschrieben haben, dass er eine Zeit lang erstmal auf die Säbener-Straße geschaut hat, aber letztendlich ist auch er umgezogen.
Er ist umgezogen, weil es gehört natürlich dazu an der Säbener-Straße. Also wenn man da im zweiten Stock bei den Bossen entlang läuft, dann geht es zur einen Seite zur Säbener-Straße, zur viel zitierten, berühmten, und zur anderen Seite sieht man natürlich auf den Trainingsplatz, und alle wollen eigentlich auf den Trainingsplatz schauen.
Ja, und Max Eberl, der ist ins Büro von Marco Neppe gezogen und nicht ins Büro von Hasan Salihamidžić. Da sitzt nämlich Christoph Freund drin, und finde ich ein nettes Zeichen, dass er jetzt nicht sagt sofort, ich bin eigentlich dein Chef, mir steht das Büro zu. Und wir sprechen gerade so locker noch unten im Eingangsbereich, und wer läuft uns in die Arme?
Natürlich Marco Neppe, der nach wie vor an der Säbener Straße seinen Transponder, also seinen Drücker hat, mit dem Aufzug hoch und runter fahren kann. Wir haben da natürlich ein bisschen gescherzt, wie lange der wohl noch funktionieren wird. Und ja, er kam vorbei. Das Büro hat jetzt Max Eberl, ist aber jetzt nicht unbedingt eine endgültige Entscheidung, denn es könnte schon noch was passieren, dass da umgezogen wird, dass man nicht fest in dem Büro bleibt. Aber vorerst hat er gesagt, er nimmt auf jeden Fall das von Marco Neppe.
Ja, die Umbaumaßnahmen im FC Bayern könnten ja auch ein bisschen größer ausfallen, hatte ich zuletzt gehört. Also die wollen vielleicht noch einen Trakt abreißen. Auch da ist eine Entscheidung reingefallen, dass man jetzt gesagt hat, man verschiebt diesen Umbau. Und Tobi, wir hatten ja berichtet, es wird ganz schön viel Geld gespart, wenn man das zurückstellt. Geld, das man vielleicht im Sommer braucht. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass Eberl schon weiß, an dem Kader muss gebastelt werden.
Ja, also einerseits weiß er, dass man beim FC Bayern finanziellen Spielraum hat und Geld zur Verfügung, aber er hat schon durchblicken lassen, dass es Verkäufe geben wird und geben muss, damit man diesen vielleicht auch etwas ungemütlichen Umbau, er hat ja immer wieder gesagt, es wird ein sehr arbeitsreicher Sommer, damit man den vollziehen kann, müssen auch Spieler gehen am Ende.
Aber die IBAN-Nummer vom Festgeldkonto hat er sich von Dieter Rich, dem Finanzvorstand, noch nicht geben lassen.
Nee, wir haben es zwei, dreimal probiert mit dem Festgeldkonto und er hat gesagt, er weiß, es gibt es, sagen umwoben, aber er hat noch nicht so genau drauf geschaut. Und ich glaube, dieses Festgeldkonto, da ändert sich der Betrag auch sehr oft, weil natürlich da Zahlungseingänge sind und genauso Geld runterkommt. Also so diese eine Summe von, sagen wir mal, 100 Millionen oder 150 liegt da jetzt nicht fest auf dem Festgeldkonto.
Ja, wir haben auch noch ein Fotoshooting gemacht mit unserer lieben Fotografin Nadine. Da war die Frage, machen wir es am Platz oder machen wir es draußen an der Säbener Straße mit dem Logo? Und war dann relativ schnell geklärt, weil wir runter an dem Platz sind, da wurde schon aufgebaut und ziemlich akribisch gearbeitet.
Ja, wir sind um, würde ich mal sagen, 10.20 Uhr sowas die Treppe runter und um 10.30 Uhr ging das Training der Profis los. Und da waren Joel Löw und Arno Michels schon am Platz, also die Co-Trainer von Thomas Tuchel, und haben mit einem Maßband Hütchen aufgestellt und verlegt. Und war auch mal ganz interessant zu sehen, wir sind jetzt nicht jeden Tag beim Training vor Ort, wie da akribisch im Vorfeld gearbeitet wird.
Ja, also erinnert ihr schon ein bisschen an Louis van Gaal, der damals seine gefürchteten Muster dann ziehen ließ, um seine ganzen Dreiecke einzuarbeiten. Aber die Mannschaft, die beschäftigt uns in diesen Tagen natürlich auch und darüber reden wir.
Neues von der Säbener Straße.
Tobi, wusstest du, dass Heinz-Harald Frenzen, immerhin Vize-Weltmeister, mal ein Duell gegen mich beim Go-Kart abgelehnt hat?
Das wusste ich nicht. Jetzt dachte ich erst, ob ich weiß, dass der mal Vize-Weltmeister war. Das weiß ich. Das war auch meine Formel-1-Hochzeit, aber dass er gegen dich nicht fahren wollte, habe ich dann heute erst erfahren.
Tatsächlich war es so, war ein Pressetermin, er war auch dabei und er wollte aber nicht fahren und ich habe gesagt, ja, lass uns doch mal fahren und meinte dann spaßeshalber zu ihm, ich mache auch nicht ernst. Sein Kommentar war, das ist nicht der Sinn der Sache. Also danach habe ich das Gespräch eingestellt, aber ich finde, so hatte ich ihn als Rennfahrer auch immer ein bisschen wahrgenommen, ein bisschen trocken.
Trocken und ein bisschen ängstlich manchmal, kann man so sagen. Also ich würde gegen dich antreten, weil ich weiß ja, wie du Auto fährst, aber das ist ein anderes Thema. Wir leiten natürlich deswegen hin, weil bei den Bayern ein geheimer Team-Event stattfand am Mittwoch.
Ja, Team-Event mit Go-Karts. Und man muss sagen, Team-Events haben beim FC Bayern eine große Tradition. Also den Augenthaler Keller, wo sie sich Bier reingekippt haben, ist bekannt. Van Bommel hat mal organisiert, dass sie sich schön... Wie heißt es heute mit diesen Guns, wo sie sich so abschießen?
Soft Guns, nee, wie heißt
das? Nein,
die,
das ist
die Paintball.
Ja, Paintball, das war Paintball. Ja. Aber jetzt fahren sie Go-Kart, Tobi.
Kleine Korrektur, jetzt fahren sie Elektro-Go-Kart. Also es waren Elektro-Go-Karts mit
denen. Sehr, sehr korrekt in der heutigen Zeit. Das finde ich ganz, ganz wichtig, Tobi.
Ja, mit denen gefahren wurde Mittwoch 15 Uhr Team-Event mit so 50, 60 Leuten im Kartpalast Funpark heißt das Ganze.
Machst du schon wieder Werbung, Tobi?
Nee, ich habe jetzt extra den Namen nicht komplett vorgelesen. an der A8 von München Richtung Augsburg. Und da ging die Mannschaft hin. Und ich glaube, das war so auch ein bisschen von Max Eberl eine Geste zum Start. Alle mitnehmen, Teamgedanke. Er ist ja eh sehr darauf bedacht, Christoph Freund immer zu nennen und da auf ein Team zu verweisen. Und jetzt ging es mit allen Mitarbeitern vom Funktionsteam, mit dem Staff, zum Elektro-Go-Kart fahren.
Ja, Max Eberl hat ein bisschen geschmunzelt, dass wir das schon wieder wussten. Sollte erst noch ein bisschen geheim bleiben, aber er hat gleich wieder sehr souverän reagiert, wie wir ihn gefragt haben, wie gut er ist.
Ja, er hat gesagt, da bin ich Weltmeister. Also hat da natürlich...
Das ist das Bayern-Gehen.
Hat da natürlich gelacht und ich glaube, er hat uns da ein bisschen auch erklärt, wie jeder Bayern-Spieler erstmal denkt von sich in jeder Sportart, dass er eigentlich der Beste ist.
Ja, und ich bin gerade beim... darf ich jetzt noch Go-Kart sagen? Okay, also beim Go-Kart-Fahren zeigt sich ja auch, wie einer so tickt. Fährt er eher strategisch, geht er auf Vollgas, passieren die ein oder anderen Unfälle. Also da liest du auch sehr viel vom Verhalten ab.
Wir müssen uns danach mal genau berichten lassen, wie diese Go-Kart-Runde ausging, wer gewonnen hat und wie Max Eberl gefahren ist. Aber wir haben mit ihm auch über natürlich die Mannschaft des FC Bayern geredet und was dort passieren könnte.
Wusstest du eigentlich, dass er schon mal Goretzka nach Gladbach holen wollte?
Ehrlich gesagt, nein, das wusste ich nicht. aber es war so, also Leon Goretzka und Max Eberl haben schon eine längere Geschichte miteinander und vielleicht, wenn man jetzt darüber spekuliert, wie geht's weiter mit Goretzka, der ja zuletzt gut gespielt hat, hilft das im Hinterkopf zu wissen, die zwei, die kennen sich sehr gut und die Gespräche haben sicher eine sehr gute Basis bei den beiden.
Ja, man muss sagen, er hat sich dann gegen Gladbach entschieden, ging zu Schalke im Nachhinein. War es ein Fehler?
Max Eberl sagt, das war ein Fehler.
Aber auch das natürlich Spaß ist. Aber muss er sagen, allerdings, wenn man sich die Entwicklung bei Schalke anschaut. Also das ist eine andere Geschichte und tut wirklich Goretzka auch ein bisschen der Seele weh, wenn man ihn so darauf anspricht.
Goretzka ist auf jeden Fall noch Schalker durch und durch. Da macht er keinen Hehl draus. Auch Bochum-Fan ist ja dort oft genug noch vor Ort. Und noch mehr tut ihm aber in der Seele weh, dass er aktuell kein Nationalspieler mehr ist. Also wir haben es am Dienstag enthüllt. Er fehlt im Kader von Julian Nagelsmann, der am Donnerstag 14 Uhr vorgestellt wird und für ihn eine bittere Entscheidung.
Ja, vor allem, wenn man dann wieder sieht, Pavlovic nun doch nominiert und er nimmt den Jungen ja wirklich auf den Platz, an der Hand, hat wirklich immer sehr, sehr viel lobende Worte für ihn und dann fährt der für dich zur Nationalmannschaft vor der Heim-EM in den letzten wirklich entscheidenden Spielen vor der Kaderbekanntgabe, ist schon ein bisschen hart.
Ist hart und ich weiß von Pavlovic auch, dass es für den hart ist, weil zum einen der ist ja so ein netter, lieber Kerl und dass der sagt, okay, ich bin jetzt dabei und der ist nicht mit dabei und die beiden verstehen sich auf dem Platz natürlich sehr gut. Also als Nebenmann, als Gegenpart auf dem Spielfeld ergänzen sie sich in den letzten Spielen sehr gut und ich glaube, der Pavlovic hätte sehr gerne den Goretzka dabei gehabt.
Ja, Goretzka und Pavlovic, die machen es momentan richtig gut beim FC Bayern. Und da sind wir bei einer Diskussion, die wir auch in der Redaktion jetzt wieder geführt haben. Wir haben ja bei Sportbild das, was halten Sie von? Und da war eine Frage, ob es denn möglich wäre oder sogar richtig wäre, Thomas Tuchel doch zu behalten. Und ich war ganz klar kontra.
Kann ich verstehen, weil es geht mir vielleicht ein bisschen zu schnell. Natürlich geht es für uns immer sehr schnell, aber Lazio Rom war jetzt nicht die absolute Top-Mannschaft auf höchstem Niveau und 8-1 gegen Mainz ist respektabel, aber es ist halt Mainz, die in der Bundesliga seltener gewonnen haben oder gegen Bundesligisten in der Saison als der erste FC Saarbrücken im Pokal und daher bin ich da wie fast immer auf deiner Seite, dass ich jetzt sagen würde, das sollte man nicht rückgängig machen.
Was mich halt an der Diskussion stört, ist, dass jetzt so getan wird, als wenn Thomas Tuchel jetzt frei entscheiden könnte und endlich seine Wunschspieler rücksichtslos aufstellen würde, aber ich sage ja, Thomas Tuchel wurde da schon mehr oder weniger zu seinem Glück gezwungen, weil die, die jetzt da spielen und die, die jetzt die Verantwortung tragen, die hätte er ja vorher auch schon aufstellen können. Wollte er nicht.
Und ich glaube, sein größter Wunschspieler neben Harry Kane war Minjae Kim und der spielt jetzt auch nicht mehr. Also das ist ein bisschen klar, er macht es jetzt konsequenter. Er hat ja auch schon, als das noch nicht angekündigt war, dass er geht, mal gegenüber der Mannschaft gesagt, er will jetzt auf die alten Verhaltensmuster wieder zurückgreifen. Also ja, da bin ich bei dir.
Es wäre so einfach gewesen. Welchen Spieler bringe ich jetzt, Tobi?
Matthijs de Ligt.
Ja, ich finde, das ist ein Abwehrchef für den FC Bayern. Er ist nicht der Schnellste, aber egal. Und wenn man jetzt an diese Achse anschaut, die da spielt, de Ligt, Müller, Kane, dahinter Neuer, da hast du Spieler, die waren die ganze Zeit da. De Ligt war mal kurzzeitig verletzt, aber auch vorher schon nicht erste Wahl. Und an denen können sich die anderen ja wirklich orientieren. Sie geben ihnen Sicherheit. Und wenn man die von Anfang an durchspielen hätte lassen, ich glaube, dann wäre in der Meisterschaft viel, viel mehr drin gewesen.
Ja, und wer immer ein bisschen untergeht jetzt zurzeit, ist Eric Dier. Ich meine, der war jetzt am freien Tag am Tegernsee, passt natürlich auch gut. Er kennt quasi Bayern jetzt schon gut genug, um zu wissen, da geht's an Tegernsee. Und den hat Max Eberl ja sogar als einen der der Schlüsselspieler im Moment genannt. Also wurde ein bisschen belächelt im Winter, dass man den holt. Ich glaube, da war Tuchel schon auch sehr dahinter. Und das muss man sagen, geht bis jetzt absolut auf.
Ja, und Kimmich, Rechtsverteidiger, ich sage mal, auch das hätte man schon früher machen können. Da war Julian Nagelsmann mit seiner Ankündigung eigentlich früher dran.
Der war früher dran und ich glaube auch nicht, dass der Kimmich sich dagegen gewehrt hat und dass der Tuchel oft mit ihm diskutiert hat und am Ende gesagt hat, okay, der will da nicht spielen, dann spielt er nicht dort. Wenn man dem Kimmich sagt, er spielt hinten rechts, dann spielt er da und dann wehrt er sich nicht dagegen.
Ja, also ich glaube, wenn du Jo fragst, willst du lieber Meister werden als Rechtsverteidiger oder Vize als Sechser, dann gibt es für den überhaupt keine Frage.
Ja, genau so schaut es aus. Und deswegen wird auch bei der EM Rechtsverteidiger spielen und wird dann jetzt nicht sagen, ich war aber doch früher der Chef im Mittelfeld und dann muss ich wieder spielen. Also der ist jetzt Rechtsverteidiger und dann spielt er halt dort.
Tobi, lass uns nochmal vor der Auslosung über die Champions League reden, weil ich glaube an Wembley.
Ich glaube noch nicht ganz dran.
Ich habe schon gesehen, wie du einen Urlaub gebucht hast. Mitten ins Halbfinale.
Ja, jetzt schauen wir, was im Viertelfinale passiert. Schauen wir, wie wir da hinreisen und wer da hinreist. Und so ein Urlaub, der kann ja storniert werden.
Hört Julia auch zu?
Ich hoffe nicht.
Aber ich sag's mal, ich habe mir jetzt wirklich die Spiele alle angeschaut. Und selbst Manchester City, ich finde sie natürlich, sie sind momentan das Maß aller Dinge, aber unschlagbar finde ich es nicht. Also Liverpool gegen City, Liverpool, klar bessere Mannschaft.
Ja, aber es hat schon auch City da sehr gut gespielt, eine Halbzeit lang und ja, in zwei Spielen gegen City glaube ich jetzt noch nicht so richtig dran, aber vielleicht kommt ja die Auslosung so, dass man im Finale auf City trifft und dann kann man City auch mal schlagen. Ich finde es respektabel, wie sie zuletzt gespielt haben und sich gefangen haben. Ich sage aber, dass das höchste europäische Niveau noch ein Stück weit weg ist von den Bayern.
Barcelona?
Habe ich gegen Neapel komplett gesehen. Machen es im Moment sehr, sehr gut, aber können die Bayern schlagen. Also ich meine, wir haben das Spiel oder die beiden Spiele letztes Jahr gesehen. Die Mannschaft ist ein bisschen besser, aber das ist ja nicht das Barcelona von 2009, 10, 11. Also auf jeden Fall schlagbar und dann ja gibt es jetzt nicht die Übermannschaft Real Madrid, selbst gegen Leipzig. Alles Glück der Welt gehabt, würde ich sagen.
Muss man sagen, Leipzig, die bessere Mannschaft, die anderen halt richtig abgezockt. Muss sagen, du hast immer das Gefühl gehabt, wenn es jetzt eng wurde, Hebel umgelegt und dann haben die ein Tor gemacht.
Ja, wobei der Schiedsrichter ihnen schon auch einen Gefallen getan hat und Real, glaube ich, ganz schön gewackelt hat. Und sonst, wenn man die Mannschaften anschaut, also wenn jetzt der FC Arsenal im Viertelfinale ist und okay, die sind in der Premier League gerade Tabellenführer, aber die Bayern in den letzten 10 Jahren haben sich, glaube ich, totgelacht, wenn sie auf Arsenal getroffen sind. Also
nicht nur.
Da wird sich, glaube ich, bei Bayern keiner in die Hosen machen, wenn man gegen die spielt. Also ja, da ist schon vieles möglich. Also liebend gern Halbfinale und nochmal mit dir nach Wembley.
Ja, Paris Saint-Germain ist immer so ein Gegner, finde ich sehr, sehr undankbar von Bayern, ist halt eine komplette Wundertüte.
Ja, aber die Historie, gut, es gab das zweite Flickjahr, wo man ausgeschieden ist. Aber
auch wirklich nur, weil Lewandowski verletzt war, sage ich.
Ja, aber ich glaube, davor braucht man auch keine Angst haben.
Also wir halten fest, keine Angst, Wembley total im Blick.
Du wirst nur wieder auf die Insel, aber ich bin natürlich sehr, sehr gerne mit dabei.
Immer auf die Insel. Es gibt wirklich kaum was Schöneres, als in England Fußballspiele zu schauen. Und ich freue mich drauf.
Sport ist nicht immer fair.
Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird?
Was? Scream, get the f*** out of my house. Get the f*** out of my house.
Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Dalia Mücksch.
Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
True. True or not true? Das ist hier die Frage.
Tobi, du hast das Stichwort zum True or Not True Ping-Pong gegeben. Man muss sagen, wir werden heute sehr viele Namen abarbeiten, die wir auch in der Sportbild enthüllt haben. Max Eberl haben wir die Sportbild auch hingelegt.
Die haben wir ihm hingelegt und er hat sie natürlich schon gekannt. Also er hat sie so gut gekannt, dass er nicht nur Bescheid wusste von denen, die auf dem Titel sind, von den Spielern, die gehandelt wurden, sondern auch von einem, der nur innen drin zu finden war.
Ja, er wusste wirklich genau Bescheid. Manu Kone, ein Spieler bei Gladbach, den er damals geholt hat. Ich weiß, dass die Bayern-Abteilung, die scoutet ihn als für zu fehleranfällig eingestuft haben. Ich persönlich, ich finde ihn gut.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er das Bayern-Niveau hat. Also er hat hervorragende Anlagen. dieses Fehleranfällige, ich meine, im Endeffekt ist es bei Upamecano das gleiche, super Anlagen und fehleranfällig, aber Kone ist zumindest mal Mittelfeldspieler und kein Abwehrspieler, wo die Fehler vielleicht noch mehr ins Gewicht fallen, aber da würde ich eher sagen, dass die Scouts das letzte Wort haben sollten und nicht wir.
Und deshalb steigen wir jetzt direkt in die Gerüchte ein, weil wir wissen, Kone steht auf jeden Fall nicht ganz oben auf diesen Listen. Die Eberl und Christoph Freund momentan erstellen sollen ja so 3 bis 5 Namen für die Positionen sein, die gesucht werden. Und ein Name, der nach unseren Informationen oben aufsteht, Bayern ist weiterhin an Gyurassy von Stuttgart interessiert. Ist es true or not true, Tobi?
Das ist true.
True.
Ja, Serhou Guirassy nach seiner Verletzung und nach dem Afrika-Cup, wo er war, der trifft wieder nach Belieben und der hat die Klausel, wir haben oft darüber gesprochen, der kann gehen nach der Saison und der will zwar viel Geld verdienen, aber die Bayern wollen auch einen Stürmer haben. Hinter, neben Harry Kane und Mathis Tell, der begeistert sich eigentlich auf dem Flügel, wie er dort spielt. Daher glaube ich schon, dass die Bayern sich ernsthafte Gedanken machen über einen zweiten Mittelstürmer und klar kostet Guirassy Geld an Gehalt, aber die Ablöse ist total überschaubar, sind um die 20 Millionen und daher ist der weiter ein Thema.
Du sagst es, 20 Millionen, da ist noch Spielraum drin. Man muss ja immer aufs Gehaltsgefüge schauen und dass man ihm jetzt nicht Preise zahlen kann wie in England, ja, aber bei so einer Ablöse, die fix ist, kann man natürlich auch Signing Fee, das ist das Geld, was die Spieler bei der Gehaltsunterzeichnung dann wirklich einkassieren oder sie strecken es auch über ein paar Jahre, dann tut es dem Gehaltsgefüge nicht so weh, weil es läuft jetzt nicht so direkt in dieser Bilanz. Und wenn man sagt, Choupo-Moting, der soll angeblich 10 Millionen verdienen und der ist ja dann runter von der Payroll, da ist schon noch was möglich.
Da ist was möglich, das könnte man fast verrechnen. Aber er ist nicht der einzige Stuttgart-Spieler, der bei den Bayern Thema ist. Und ich mache weiter mit dem nächsten Gerücht und das lautet, Nationalspieler Chris Führich könnte Leroy Sané beerben. True or not true?
Das ist true.
True!
Chris Führich, Stuttgarter, der stand bei den Bayern schon mal auf dem Zettel und zwar bei Hasan Salihamidžić und Marco Neppe. Die haben sich für den auch interessiert. Nachdem man sich dann vom Brazzo getrennt hat, ist er ein bisschen weg von der Liste gerückt. Jetzt wissen wir, Bayern schaut sich ihn wieder ganz genau an. Auch er hat eine Ausstiegsklausel. Ich habe gehört, im Falle einer Qualifikation für die Champions League, 23,5 Millionen soll das betragen. Ist finanzierbar, Tobi?
Ist finanzierbar. Ich glaube, die Bayern müssten aber da vielleicht schnell sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorher. Will der neue Trainer einen Chris Führich oder nicht? Wartet man zu lange? Könnte er vielleicht nach Leverkusen gehen oder nach Dortmund gehen? Also es sind viele Vereine an ihm interessiert. Wir, falls du dich erinnern kannst, haben ihn schon mal interviewt. In den USA, in East Rutherford war das, glaube ich, nach dem Deutschlandspiel. Und es war sehr nett und wir haben ihn sehr zu seinem Veganismus befragt.
Ja, das war wirklich sehr interessant und ich fand es auch sehr sympathisch. Er sagte, bitte stellt es nicht mehr im Vordergrund. Er will als Spieler wahrgenommen werden und nicht nur aufgrund seiner Ernährung. Also sehr sympathisch, aber auch ein lockerer Typ, der der Mannschaft sicher gut tun würde. Und er würde natürlich nicht nur für Konkurrenzkampf sorgen, sondern das wäre natürlich auch was für eine Verhandlungsposition, wenn es jetzt an die Verträge geht. Verlängert Leroy Sané oder nicht? Brian Zaragoza ist ja auch schon da. Man hätte jetzt sagen können, die haben doch da schon einen dafür. Aber ich glaube, ein Zaragoza kann nicht genug sein.
Ein Zaragoza macht noch keinen Sommer. Aber mach du weiter mit dem nächsten Gerücht.
Ja, Tobi. Und auch das haben wir thematisiert. Und das ist, Bayern hat immer noch Palinha auf der Liste. Das ist true or not true?
Das ist not true.
Not true.
Ja, ich habe ihn ja inzwischen getroffen in London beim FC Fulham, Palinha, und ich glaube, der hat sehr lang vom FC Bayern geträumt, träumt immer noch davon, aber die Art und Weise, wie er die Position interpretiert, ist, glaube ich, nicht die, die die Bayern unbedingt wollen, beziehungsweise für die sie unbedingt so viel Geld ausgeben wollen, denn der ist ein reiner Zerstörer, die Spieleröffnung ist nicht unbedingt seins und deswegen, Falki, könnte eher ein anderer Sechser nochmal Thema werden.
Ja, also nach unseren Informationen, Martin Zubimendi immer noch die klare Nummer 1. Spanier, Real Sociedad, San Sebastian. Der FC Arsenal ist auch sehr, sehr interessiert. Mikel Arteta muss sogar schon Gespräche geführt haben. Also wird auch ein heißes Rennen. Tobi, aber auch er hat eine Ausstiegsklausel.
Er hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Und er war der Schlüsselspieler bei Real Sociedad San Sebastian in der zweiten Mannschaft, als dort Xabi Alonso Trainer war. Also vielleicht kommt irgendwann eines zum anderen.
Ja, wäre sehr zu wünschen.
Der Abschied von Xavi Hernandez, Barcelona-Trainer, macht Bayern Hoffnung auf Ronald Araujo. True or not true?
Das ist true.
True.
Mag überraschen, das Thema schien ja eigentlich schon durch, nachdem er wirklich gescheitert ist mit mehreren Versuchen, Anläufen im Winter. Ich habe jetzt gehört, die Bayern hatten ja Angebote geschickt, aber das Feedback von Barcelona war nicht, dass die Angebote zu niedrig waren, sondern einfach nur, die haben ihm gesagt, wenn wir das machen, dann schmeißt unser Trainer Xavi hin. Jetzt hat er schon hingeschmissen, also die Bayern können sich hoffentlich mal sagen, ja okay, dieses Argument fällt mal weg.
Ja, allerdings ist er nach wie vor dann sehr teuer. Ich habe ihn jetzt eben gegen Neapel auch spielen sehen, da war er sehr gut. Und dann müsste man, glaube ich, auf jeden Fall einen Verteidiger abgeben. Also Upamecano, bei dem es, obwohl er es zuletzt dementiert hat, schon immer noch ein bisschen im Hinterkopf ist, dass er eventuell sich verändern könnte. Von deinem Liebling Matthijs de Ligt will ich gar nicht jetzt reden, aber
der wird auf gar keinen
Fall. Aber irgendjemand müsste dann, glaube ich, verkauft werden.
Ja, aber bei Upa muss ich auch sagen, hat er im Kicker ja ganz klar gestellt, er sieht seine Zukunft bei Bayern. Ich finde, wenn du das so klar äußern musst, ich glaube, dann hat er auch schon ein bisschen Leuten hören, dass er nicht ganz unumstritten ist.
Ja, das bekommt er im Moment selbst mit, wobei ich jetzt auf gar keinen Fall auf ihn irgendwie draufhauen will oder so, weil diese zwei roten Karten innerhalb von einer Woche, die haben ihm, glaube ich, schon sehr aufs Gemüt geschlagen, muss man so zu sagen.
Einen Hammer, und zwar das ist Alphonso Davies, der uns wirklich hier sehr, sehr beschäftigt. Manchmal schon auch ein bisschen nervt mit den ganzen Gerüchten mit Real Madrid, aber positives Signal. Der Davis-Berater ist in München. Ist es true or not true?
Das ist true.
True.
Der Berater Nick Husey, der kam am Montag nach München und wird auch einen Termin mit den Bayern haben. Und ich glaube, langsam geht es da dann auch mehr ins Eingemachte. Und die Bayern wollen nicht mehr ewig hin und her und was ist mit Real und kann er sich's vorstellen, sondern sie wollen bald eine Entscheidung hören und dafür wären diese Gespräche sehr wichtig. Und Max Eberl hat ja immer wieder betont bei der Pressekonferenz, auch bei uns jetzt wieder, dass es ihm darum geht, Spieler nicht ablösefrei zu verlieren. Und eigentlich plant er sein Kader immer schon 1,5 Jahre im Voraus. Es ist jetzt schwierig bei den Bayern in dem Moment, wo er kommt. Aber der Davis, der soll nicht ablösefrei gehen.
Ich finde, der Guerrero, der macht es ja wirklich momentan richtig gut. Und wenn man dann wirklich so viel Geld noch kassieren kann, ich finde, es muss nicht zwingend da noch ein Linksverteidiger her. Man holt den Kretzig zurück und ist eigentlich ganz gut aufgestellt.
Ja, ich weiß nicht, ob das reicht am Ende. Vor allem, weil Franz Kretzig vielleicht dann nochmal ein Jahr länger in Österreich bleibt. Aber ich glaube, man findet auch eine Alternativlösung auf der Position. Und es ist jetzt kein Muss. Ich weiß, er ist ein Fanliebling, Alphonso Davies. Aber nur wegen seiner Schnelligkeit zu sagen, wir zahlen dir 20 Millionen und machen alles, was du willst, das würde ich an Bayern Stelle nicht machen.
Lass uns die Seite wechseln.
Das letzte lautet, Bayern will Leverkusens Frimpong. True or not true?
Das ist true.
True.
Man muss sagen, Frimpong, der wurde bei Bayern ja schon immer beobachtet, hat eine Ausstiegsklausel, 40 Millionen Euro. Ich habe gehört, Max hat es uns leider jetzt nicht bestätigt, Eberl ist auch ein großer Fan von ihm. Und er, und das kann ich auch verraten hier, ist auch ein großer Fan von Bayern. Weil, wie ich jetzt gehört habe, es gab schon mal ein Geheimtreffen zwischen Frimpong und den Bayern. Das war noch damals zu den Zeiten von Salihamidžić. Da gab es ein Treffen und eine Verhandlung in Köln in einem Hotel. Und da hat er schon hinterlegt, dass er sich den Wechsel sehr, sehr gut vorstellen könnte. Damals hat es aber tatsächlich daran gelegen, dass den Bayern eine Ablöse zu hoch war. Damals hat Leverkusen anscheinend 30 aufgerufen. Nus Masraoui, der war für umsonst zu haben. Deshalb hat man Nuss gemacht.
Ja, und bei Nus Masraoui weiß man auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Sein Name wurde jetzt mal in Barcelona gespielt. Ich glaube, das war aber eher mal so ein Vorgerücht oder der ist irgendwo gefallen, aber noch kein ernsthaftes Thema für den FC Barcelona. Aber wenn man jetzt als Bayern-Fan den Namen Frimpong hört und wissen könnte, okay, wir kriegen Frimpong auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist vielleicht Davies nicht weiter da. Ich würde es im Moment als Bayern-Fan unterschreiben. Frimpong spielt eine überragende Saison.
Und auch diese Woche freue ich mich natürlich wieder auf unsere Hörerfragen, denn keiner fragt so hart wie ihr.
Hallo Falki, Gruß von Steffen aus Mannheim. Mich würde mal interessieren, welche Rolle der Nachwuchs bei der Kaderplanung für die neue Saison spielt. Es gibt ja beispielsweise einige U17-Weltmeister im Kader, wie Schmidt und Hennig. Und Pavlovic zeigt ja gerade auch, dass wir großes Potenzial in den eigenen Reihen haben. Warum also immer so viel Geld investieren, wenn das Gute so nahe liegt? Mich würde mal deine Einschätzung interessieren, wer da für die neue Saison im Fokus steht. Danke und Gruß. Tschüss.
Servus Steffen. Und natürlich war auch die Jugend in unserem Gespräch mit Max Eberl wirklich Thema. Also er hat da wirklich ganz speziell ein Auge drauf, hat auch nochmal die Rolle von Christoph Freund herausgestellt, der da wirklich auch sehr dahinter ist, dass es klappt. Man muss sagen, mit Pavlovic, da haben sie jetzt wieder ein und da bleiben sie dran. Mit Tell und Musiala wollen sie die Zukunft bauen, aber natürlich auch darunter wird nachgeschaut. Allerdings muss ich auch sagen, ja, wenn man natürlich gegen Piräus im Viertelfinale ausscheidet, 1-3 in der Youth League, ist es bitter und zeigt halt, dass einfach der Spagat zwischen den Profis und der Jugend bei Bayern natürlich extremer ist als bei manch anderen Mannschaften. Und genau daran muss gearbeitet werden, damit die Jungs dann tatsächlich auch wirklich den Sprung schaffen. Dass es geht, hat Pavlovic gezeigt, aber ich kann dir sagen, bei dem war es auch teilweise spitz auf Knopf. Also, wir beobachten die Jungs weiter, aber auch die müssen natürlich gerade bei solchen Auftritten wie in der Youth League noch ein bisschen mehr Gas geben.
Servus Falki, hier ist der Basti aus dem schönen Hörlingen. Mir liegt eine Frage auf dem Herzen, und zwar, wenn Tell jetzt verlängert hat, De Ligt einen langen Vertrag hat, dann Pavlovic ja einen langen Vertrag hat. Wie sieht es bei Musiala aus? Da sind immer mal wieder Gerüchte aufgekommen über einen Wechsel. Bei ihm wäre es ja wirklich cool, wenn er bleiben würde, dass man hier dann eine Achse aufbauen kann mit den vier Jungs, die ja doch noch alle relativ jung sind. Wie siehst du das?
Servus Basti. Und zunächst nochmal die Fake News, die waren aus England, dass Musiala irgendwelche Gespräche oder Verträge von Bayern abgelehnt hätte. War nicht so. Ich glaube, der Mirror war es. Ich weiß, gab jetzt erstmal keine Gespräche. Freund hat sich mal vorgestellt bei der Musiala-Seite. Aber die Gespräche, die werden erst noch stattfinden, und zwar am Saisonende oder dann im Sommer. Und Musiala, der wird von City gejagt, der wird von Chelsea gejagt, der wird von Liverpool gejagt. Aber erster Ansprechpartner bleibt für ihn auch der FC Bayern. Und ich habe gehört, es wird nicht allein ums Geld gehen. Ich habe ja in der Sportbild schon mal geschrieben, also so 5 bis 8 Millionen, je nachdem, wie viel Erfolgsprämie da noch reinfällt, kann er verdienen. Geld wird natürlich auch eine Rolle spielen, aber wichtig ihm, dass ihm Bayern aufzeigt, wie er auch eine Weltkarriere bei Bayern machen kann. Und da fällt immer wieder der Name Bellingham. Also Jude Bellingham bei Real Madrid hat gezeigt, wie man sich ins Rampenlicht spielen kann. Und genau da will Musiala hin. Und die Münchner Bosse müssen ihm halt dann überzeugen, dass sie sagen, hey, dafür musst du nirgendwo hinwechseln. Du kannst dich auch bei uns ins Rampenlicht spielen. Also darauf wird es ankommen. Und dann, glaube ich, dann kann es auch mit der Verlängerung klappen.
Servus, lieber Falki. Hier ist der Mo aus Berlin. Ihr macht einen tollen Job beim Bayern Insider. Nun zu meiner Frage. Wäre es nicht denkbar, neben dem Versuch, den Trainer Xabi Alonso aus Leverkusen zu holen, auch zusätzlich die beiden Schlüsselspieler vom stärksten Konkurrenten abzuwerben, wie in alter Manier von Uli Hoeneß? Speziell denke ich da in erster Linie an Granit Xhaka, der Dreh- und Angelpunkt ist im Spiel von Leverkusen, und denke ich auch dem Team in München extrem helfen würde als Holding Six und auch bezahlbar ist. Und zum anderen denke ich da an Florian Wirtz, der sicherlich nicht billig sein wird. Jedoch sehe ich in ihm auch in der Zukunft sehr viel Potenzial. Und ich denke, wenn wir in unserem jetzigen Kader etwas aufräumen würden, speziell denke ich da an Leroy Sané und Serge Gnabry, dass da noch im Gehaltsgefüge Platz für ihn sein wird. Ich danke dir und ich küsse dein Auge. Mua.
Servus Mo und danke für den Augenkuss. Habe ich bisher noch nicht bekommen, aber fühlt sich schon mal über die Telefonleitung gut an. Danke dir dafür. Zu deiner Frage, ja, Granit Xhaka, glaube ich, der ist inzwischen zu alt für Bayern. Und Eberl war an ihm ja schon mal wirklich nah dran, hat ihn ja in die Bundesliga geholt. Der hätte natürlich da Zugang, aber ich glaube, darauf wird er nicht zurückgreifen. Bei Wirtz, da sage ich, auch wenn es mal heißt, so teuer, glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn es denn wirklich ernst werden sollte und wie du sagst, ein Leroy Sané verkauft wird, irgendwann wird der bei Bayern Thema sein. Ob jetzt in diesem Sommer, das könnte tatsächlich von Alonso abhängen, wenn er sagt, den will ich unbedingt, dann wird Bayern natürlich auch alles probieren. Ich weiß, Wirtz hat sich's auch immer vorstellen können nach München, aber Xhaka eher nein. Da würde ich eher sagen, Palacios, den finde ich richtig gut. Ich habe jetzt auch wieder bei Arsenal so einen Declan Rice spielen gesehen, wo sie alle sagen, hey, der macht es gut. Oder zum Beispiel bei natürlich City einen Rodri. Ganz, ganz klasse. Aber der Palacios, den finde ich auch richtig gut auf der Position. Und ich kann mir vorstellen, dass der bei den Bayern auf der Liste steht. Und wenn Alonso kommt, dann wird vielleicht nochmal auch da geklopft. In In der Bundesliga kommen die Bayern ins Rollen. 8:1 gegen Mainz. Ich hoffe, nicht zu spät. Dieses Freiburger Gegentor, 87. Minute, das 2:2 bedeutet hat. Das könnte so ein bisschen am Ende in der Endabrechnung fehlen, falls sich Leverkusen doch noch eine Blöße gibt. Am Wochenende eigentlich eine scheinbar leichte Aufgabe. Darmstadt punktet in der Bundesliga nur ein einziges Mal gegen die Bayern und das ist auch schon ein bisschen her. Das war im ersten Spiel 1:1 im Münchner Olympiastadion am 11. November 1978. Uwe Hahn traf damals vor 19.000 Zuschauern. Kurz vor Schluss gegen Sepp Maier. Also, das zeigt schon wirklich ein bisschen her. Die Lilien erzielen in den 9 Bundesligaspielen gegen die Bayern nur 5 Tore und nie mehr als 1 pro Partie. Und sie kassierten gegen Bayern die meisten Niederlagen, 8 natürlich dann, und auch Gegentore 26. Ob sie die Bayern jetzt noch so ein bisschen ärgern können, wo sie vielleicht noch ein bisschen Hoffnung geschnuppert haben auf die Schale, das fragen wir unsere Gegner-Insiderin und Darmstadt-Reporterin Ingrid Geugler-Palmert.
Der Gegner-Insider.
Hallo Ingrid und willkommen zurück im Bayern-Insider.
Ja, hallo Christian.
Na, man muss wirklich sagen, du hast allen eins voraus. Du fährst ganz sicher zum Pokalfinale nach Berlin.
Ja, also zumindest entweder Kaiserslautern oder Saarbrücken im Halbfinale. Da ich beide betreue, müsste ich, oder der Kollege auch, entweder wir beide oder der Chef, ich weiß nicht, zumindest wird einer von uns in Berlin sein. So wird es, also zumindest von Mannschaften. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe es. Auf jeden Fall zitter ich. Mit Leverkusen.
Ja, wo wir gerade bei Enthüllungen sind, auch eine äußerst ungewöhnliche Konstellation. Du bist mit einem Bildreporter verheiratet.
Ja, wir haben uns sogar da kennengelernt bei Bild vor gefühlten 55 Jahren, aber so alt ist es noch nicht. Interessant sind immer die Derbys. Also wenn gerade mal Darmstadt in der Bundesliga ist, da schneide ich jetzt gar nicht schlecht ab mit meinem Verein. Was aber bei den Bayern und nette Überleitung aus dem Privaten heraus, du merkst, viel, viel schwieriger ist. Weil ich habe gerade noch mal die Statistik, ich habe überlegt, wann haben wir denn da mit Darmstadt mal irgendwann gut ausgesehen? Ich glaube, ich habe es damals schon erzählt.
Hast du ihm erzählt?
Ich habe es ihm, weiß ich nicht, kann sein, dass ich mal kurz erzählt hat. Aber jetzt habe ich eine andere Statistik geguckt und habe gedacht, wann haben die denn jemals eigentlich, wie viele Tore haben die in den letzten 42 Jahren gegen Bayern überhaupt gemacht? 1.
Ja, waren nicht sehr viele und waren auch nicht sehr, sehr viele Punkte. Ich habe es im Intro schon verraten. Zuletzt stand Sepp Maier noch im Tor.
Nee. Also beim Sieg, aber es geht ja jetzt darum, wann die überhaupt ein Tor gemacht haben gegen die. Das war ein Tor in den letzten 42 Jahren, das war Sandro Wagner zum 1:0 2016.
Und bei dem damaligen Punktgewinn Uwe Hahn, 78.
Den kennt ja kaum noch einer.
Ich wollte gerade sagen, wer kennt die nicht?
Aber ein Tor nur, also mies, also gar nichts gewonnen, einen einzigen Punkt geholt, irgendwie mal, das ist auch schon 100 Jahre her. Das war dann wenigstens zur Führung. Das weiß ich auch noch wie heute, weil da war ich da. Wunderbar, Sandro Wagner.
Bitter das letzte Spiel. 8:0 für Bayern. Heimspiel, 28. Oktober 23.
Das ist böse. Aber das macht nichts, weil bis zur Halbzeit, du weißt, waren es mehr rote Karten als Tore. 3 Leute vom Platz. Kimmich bei Bayern, Chiasula und der arme Magliza, etwas unerfahren, bei Darmstadt, dann war Platz. Wie hat damals der vom FSV, der Präsident, immer gesagt, Herr Bach fand immer gut, wenn welche vom Platz fliegen und weniger drauf die Fehler machen können. Aber damals, also eher dieses Spiel, ich habe es genau vor mir, erste Halbzeit, super Chance von Marvin Mehle. Hätte das 1:0 machen müssen. Und danach haben sie dann ja praktisch geköpft. Marvin Mehle nicht mehr dabei. Marvin Millen hat jetzt den zweiten Wadenbeinbruch in dieser Saison und der ist der Spieler, der nicht nur eigentlich Tore machen könnte, wenn er es getan hätte, sondern der wirklich auch den Pass gibt, dass da mal von den vorne einer, die auch die Bälle so kriegt, dass er irgendwie treffen kann. Aber ist er irgendwie nicht jetzt. Muss man ohne Mehlem auskommen, aber nicht nur ohne Mehlem, sondern halt auch ohne. Hornby gekauft. Ich habe ihn im ersten Training gesehen, der war gut. Dann hat er mal ein bisschen gespielt. Manu, also Knieoperation, Fußknöcheloperation ist weg. Riedel hat sich ein Knöchel gebrochen im Spiel.
Hört sich nicht gut an.
Honsack ist jetzt wieder da, sieht so ein bisschen ähnlich aus, wie er ausgesehen hat. Der war richtig super. Jeder hat sich wieder gefreut, dass der ganz, ganz toll in die Saison Bundesliga das Zeug hatte, hat etliche Anfragen gehabt, musste bleiben, weil sein Vertrag sich verlängert hat und ihn behalten wollten. Und leider fast immer verletzt. Jetzt ist er mal wieder da. Wie lange weiß man nicht? Und das sind halt so die Sachen, die jetzt die dauernd haben. Also die sind der Stürmer, der Tietz-Nachfolger sein, du hast immer verletzt. Den sie dann geholt haben, der Pfeiffer, der noch vor Jahren Luca super getroffen hat und die fast hochgeschossen hat, ist ein einziges Tor hat er bis jetzt gemacht. Ansonsten vergibt er das ans Tor. Holz, was ja aus dem Aluminium ist, dreimal. Man hat gute Ansätze, aber auch nicht.
Ingrid, falls ein Lilien-Fan zuhört,
ja.
Gibt es denn eine kleine Hoffnung für Darmstadt? Ein Spieler, wo du sagst?
Also die machen jetzt dicht. Ich glaube aber nicht in der Formation. Sie machen jetzt, sie hatten vor dem Spiel gegen Bayern haben sie mit Mut gespielt, wie dann auch in Bayern. Danach dem Spiel haben sie geändert, haben gedacht, das mit dem Mut ist zwar schön, macht mehr Spaß, aber so richtig Spaß hat sie jetzt auch nicht gemacht. Dann spielen wir jetzt mal lieber mehr so Defense. So, dann haben sie das gemacht, das war auch unerfreulich, haben trotzdem so 0-1 dann reingekriegt und zwar auch nicht schön. Dann haben sie wieder Offense gespielt und nun spielen sie wieder mehr Defense, weil das macht dem Augsburg auch nicht. Also ich weiß nicht, wie die Marschroute ist. Ich würde ihnen dringend empfehlen, nicht 8 Stück zu kriegen. Das allererste gelistete Spiel Bayern München gegen Darmstadt endete
1-1.
1964.
Oh, dann ist es ein anderes.
10-0 für Bayern. Okay, viel Schluss wird hoffentlich nicht kommen.
Okay, Ingrid, das ist hart. Dennoch muss man deine Ergebnisse festhalten. Also 10-0 nicht, 8-0 vielleicht auch nicht. Beim letzten Mal Halbzeit 0-0, muss man sagen, bevor es dann die 8 Tore in einer Halbzeit gab. Was tippst du diesmal?
Ich tippe ein 1-4, wenn der Kane schlechte Laune hat.
Und kein Hattrick macht?
Ich weiß auch nichts, wie er das Tor schießen kann. Von allen, die auf dem Feld sind, hat noch keiner gegen Bayern jemals getroffen, bis auf Polter, der zuletzt auf der Bank war, und Holtmann. Die beiden haben schon mal gepunktet gegen Bayern und auch getroffen. Also da habe ich jetzt dann doch ein bisschen Hoffnung, weil ich das jetzt gelesen habe. Aber ich hoffe, dass sie sich wirklich ganz doll anstrengen und dass sie irgendwie ein Tor machen. Das ist das letzte Spiel, was jetzt im Moment fast egal ist, weil danach kommt Bochum, Mainz, Freiburg und Köln. Das sind die nächsten 4 Spiele. Jetzt geht es natürlich wieder mit den komischen gelben Karten los. Die haben 5, Darmstadt hat Piasula, Holland, Franjic, Yannick Müller und Zimmermann mit 4 gelben Karten.
Also ich bin immer beeindruckt von deinem Gedächtnis.
Die 5 haben schon 4 gelbe Karten. Ich glaube nicht, dass das allzu viele gegen Bayern spielen lässt. Weil da hast du, glaube ich, mehr Hoffnung für Bochum als für Bayern. Und wenn es danach, aber irgendwann wird sie vielleicht erwischen, du brauchst schon volle Kraft. Ach so, ich habe vielleicht doch noch eine Hoffnung. Manu ist wieder im Training.
Jetzt bin ich Manu, wirklich gespannt.
Manu, der ist wieder im Training. Der hat nur in den ersten 2 Spielen mitgewirkt. Seitdem ist er verletzt. Und der hat natürlich hoffentlich genug Power und vielleicht darf er sogar spielen. Das würde ich mir wünschen. So als Darmstädter hat man immer Hoffnung.
Also, dann halt mir fest, Hoffnung ein bisschen hast du ihnen noch gegeben, den Darmstadt-Fans. Die sind dir sehr dankbar. Und für Bayern-Fans ist es sowieso immer wieder ein Fest, dich hier im Podcast zu haben, weil das klingt in Bayern-Fan-Ohren immer gut.
Immer wenn Bayern 8 Tore geschossen hat, hat es das nächste Mal verloren.
Oh, die Statistik hatte ich noch nicht.
Ich glaube, die Serie wird nicht halten.
Du. Ich wünsche dir viel Glück. Viel Hoffnung habe ich allerdings auch nicht für euch. Ingrid, ich sage, schön, dass du da warst. Danke.
Alles Gute. Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und du merkst, der Fokus, der ist jetzt auf Champions League. Wir schauen auf die Auslosung am Freitag und sind gespannt, gegen wen Bayern im Viertelfinale spielen wird. Und eins kann ich noch verraten, Tobi und ich haben Max noch eine Wette bzw. ein Versprechen abgenommen. Und verraten wir noch nicht, falls Bayern nach Wembley kommt, dann hat er nochmal eine modische Überraschung für uns parat. Denn du weißt ja, auch in Sachen Karo geht ein bisschen was immer.
Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.